Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit BEM, das betriebliche Eingliederungsmanagement. Dazu folgen wir Vorträgen der Veranstaltung BEM-Netz vom 24. und 25. März 2015 in Nürnberg. Am Mikrofon begleitet Sie die für diese Sendung verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Betriebliches Eingliederungsmanagement, kurz BEM, ist seit 2004 im Sozialgesetzbuch 9 eingeführt, um sich frühzeitig um eine dauerhafte Wiedereingliederung langzeiterkrankter Mitarbeiter zu kümmern. Im Sozialgesetzbuch 9, Paragraph 84, heißt es: Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als 6 Wochen arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Personen die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann. Soweit der reine Gesetzestext. Größere Beachtung hat das BEM durch eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts bekommen, weil das BAG BEM-Maßnahmen eine wesentliche Bedeutung für die Rechtfertigung einer Krankheitskündigung gegeben hat. Dadurch wurde erstmals dem Arbeitgeber Verantwortung für die Arbeitskraft der Mitarbeiter übertragen. Wie wird BEM heute von den Arbeitgebern umgesetzt? Rund 10 Jahre nach Einführung des Gesetzes gab es ein transnationales Projekt von Bayern und Österreich, bei der die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin über 2 Jahre die betriebliche Umsetzung des BEMs erforschte. In meiner heutigen Sendung wollen wir uns die Ergebnisse des Forschungsprojekts ansehen in Bezug auf: Wer sind die zuständigen Interessenvertretungen? Welche Leistungen oder Hilfen gibt es? Und wie sieht die betriebliche Praxis aus? Wir hören Ausschnitte der Abschlussveranstaltung des Projektes BEM-Netz vom 24. und 25. März 2015 in Nürnberg. Beginnen wir mit der Einführung von Dr. Oliver Blöck vom Bayerischen Staatsministerium.
Inklusion, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft. Sie alle kennen dieses Schlagwort, hinter dem ja viele durchaus differenzierte Dinge verstehen, ist ein zentrales Anliegen der bayerischen Sozialpolitik. Die bayerische Staatsregierung tut sehr viel dafür, dass Inklusion im Arbeitsleben Schritt für Schritt vorangeht. Wir möchten, dass alle Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung, ein selbstbestimmtes Leben führen können, eben ganz nach dem Motto mittendrin statt nur dabei. Ein Beispiel ist das Projekt BEM-Netz. Dieses Projekt wurde ja aus Mitteln des ESF, des Europäischen Sozialfonds, möglich gemacht und wird in Bayern mit Landesmitteln in Höhe von rund 150.000 Euro kofinanziert. Das Gesamtvolumen dieses 2-jährigen Projektes beträgt in Bayern und in Österreich rund 900.000 Euro. Dieser Europäische Sozialfonds ist ein Struktur- und Investitionsfonds der Europäischen Union. Seine Aufgabe ist es, die Beschäftigungsmöglichkeiten der Arbeitskräfte im Binnenmarkt zu verbessern und damit zur Hebung des Lebensstandards beizutragen. Dazu soll er 2 wichtige Punkte, die berufliche Verwendbarkeit und die örtliche und die berufliche Mobilität der Arbeitskräfte innerhalb der Union fördern. Das ist das eine. Und das andere, er soll die Anpassung an die industriellen Wandlungsprozesse und an die Veränderungen der Produktionssysteme, insbesondere durch berufliche Bildung und Umschulung, erleichtern. Also zu diesem Zweck standen in Bayern im letzten Förderzeitraum insgesamt immerhin 310 Millionen Euro zur Verfügung. Das Gesamtfördervolumen belief sich auf 340 Millionen Euro und davon konnten in Bayern knapp 3.500 Projekte zur Qualifizierung, zur Integration und Stabilisierung verschiedener Zielgruppen bewilligt werden. Hinzu kommen rund 12.700 Individualförderungen von Jugendlichen zur Gewinnung zusätzlicher Ausbildungsplätze im Rahmen des Programms Fit for Work. Insgesamt hat der ESF in Bayern so von 2007 bis 2014, das war also die abgelaufene Förderperiode, rund 966.000 Menschen erreicht. Das ist doch eine ganz erkleckliche Zahl. Auch für die neue Förderperiode stehen im ESF wieder erhebliche Mittel bereit. Das neue bayerische operationelle Programm umfasst für diesen Zeitraum ein Gesamtfördervolumen von knapp 600 Millionen Euro, davon knapp 300 Millionen Euro ESF-Mittel. Als Zielgruppe nimmt das Programm die Integration von Langzeitarbeitslosen, die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, die Berufsausbildung Jugendlicher und die Gleichstellung von Frauen in den Fokus. Die Beteiligung von Menschen mit Behinderung ist als Querschnittsziel über alle Bereiche hinweg angelegt. Dass mittelfristig immer weniger junge Arbeitskräfte dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, ist, denke ich, mittlerweile schon eine Binsenweisheit. Schon deshalb muss der Bedarf an Arbeitskräften künftig verstärkt durch ältere, zum Teil eben auch leistungsgewandelte Arbeitnehmer gedeckt werden. Daher müssen zunehmend auch Lösungen gefunden werden, um die Gesundheit und die Arbeitsfähigkeit langfristig aufrechtzuerhalten. Das betriebliche Eingliederungsmanagement nach dem SGB IX verfolgt das Ziel, mit den Akteuren im Unternehmen und im Rahmen der vorgegebenen Organisationsstrukturen sowie unter Nutzung der Unternehmenspotenziale Mitarbeiter arbeitsfähig zu erhalten und sie wieder in den Arbeitsprozess einzusetzen. Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als 6 Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, muss nach dem Gesetz der Arbeitgeber in Zusammenarbeit mit den Betroffenen und der betrieblichen Interessenvertretung alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Arbeitsfähigkeit zu überwinden und den Arbeitsplatz möglichst zu erhalten. Damit soll präventiv einer Ausgrenzung aus dem Arbeitsprozess entgegengewirkt werden. Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist wesentlich für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens von Bedeutung. Es wird immer wichtiger, mit gezielten Präventionsmaßnahmen die Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern dauerhaft zu erhalten. Investitionen in die Gesundheit sind Investitionen in das Unternehmen. Effizient eingesetzte Arbeitskraft ist auch kostensparend. Allein die jährlichen volkswirtschaftlichen Kosten der Produktionsausfälle durch Arbeitsunfähigkeit in Deutschland werden auf über 40 Milliarden Euro geschätzt. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung muss die Zahl derer, die vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden, verringert werden. Daher sind Maßnahmen wie das BEM-Netz und die Erfahrungen und die Erkenntnisse, die Sie daraus ziehen, in meinen Augen so besonders wichtig. Das BEM ist eine präventive Aufgabe, die dazu beitragen kann, die Auswirkungen dieses demografischen Wandels abzumildern. Auch die Integrationsämter in Bayern beraten Arbeitgeber umfassend über Leistungen und Maßnahmen, die geeignet sind, Arbeitsverhältnisse zu sichern. Vielen Dank.
Wir hörten Dr. Oliver Blöck vom Bayerischen Staatsministerium. Weiter geht's mit Professor Dr. Jochen Prümper, der das Projekt BEM-Netz vorstellt.
Der offizielle Projektstart war 2013, in dem wir Workshops gemacht haben zur Professionalisierung des BEMS. Alleine 41 Workshops wurden durchgeführt und das in vielen verschiedenen Städten und Betrieben. Im September 2013 gab es dann das konstituierende Steuerkreistreffen und im Dezember haben wir dann auch begonnen mit der ersten Qualifizierung der Multiplikatoren, um dann 295 Teilnehmer zu schulen. Die Ist-Analyse als Basis zur Weiterentwicklung und Professionalisierung des BEMS dann im Januar 2014. Der erste runde Tisch. 10. März 2014, insgesamt 9 runde Tische. Die erste Beschäftigtenbefragung der bayerischen Betriebe dann im April 2014, der bayerische Workshop Mai in Nürnberg, das erste Kolloquium und die Zertifizierung von der F-Coaches am 22. September. Im November 2014 eine Informationsveranstaltung, eine Reihe von qualitativen Experteninterviews zu den Einflüssen der Interventionen auf das BEM mit 18 bayerischen betrieblichen Vertreterinnen Februar 2015 und die Abschlussveranstaltung in Nürnberg, um einen kleinen Abriss zu geben. Im Hintergrund lief dann natürlich auch noch das Thema Forschung. Das Projektende ist Juni 2015. Das in Kürze, was wir so gemacht haben.
Wir hörten Professor Dr. Jochen Prümper. Die Einführung eines Gesetzes alleine genügt nicht, um es in die Praxis umzusetzen. Ohne Qualifizierung der Teilnehmenden kann man kaum was bewegen. So musste auch beim betrieblichen Eingliederungsmanagement erstmal die Interessenvertretungen definiert und anschließend auch geschult werden, damit sie ihre Aufgabe wahrnehmen können. Im Folgenden hören wir Tobias Reuter von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, der die betrieblichen Akteure und deren Qualifizierung am Beispiel des Münchner Landratsamtes vorstellt.
Wir haben uns mit dem Thema Qualifizierung auseinandergesetzt. Fallgebend war die Claudia vom Landratsamt München. Dort haben wir betriebliche Arbeitsfähigkeitscoaches geschult und sind dann eben auch eingestiegen, wie läuft es letzten Endes beim Landratsamt München. Vielleicht einfach ein paar kleine O-Töne dazu.
Wir haben uns ganz gut auf den Weg gemacht. Wir sind kurz davor, die Dienstvereinbarung abzuschließen. Es ist sehr schön, weil man alle Akteure an einen Tisch kriegt im Rahmen des Maßnahmenworkshops. Einfach der Dialog ist sehr, sehr wichtig, neue Wege im BAM zu gehen, mit den Führungskräften ins Gespräch zu kommen, mit den einzelnen Vertretern, auch aus dem Personalrat, Schwerbehindertenvertretung. Was brauche ich, um die Mitarbeiter wieder in die Arbeitsfähigkeit zu bringen? Einfach gute Achtsamkeit mit Gesundheit zu fördern.
Dieser achtsame Umgang, ich denke, das Thema Wertschätzung, das ist etwas, was auch im Rahmen der Ausbildung in der Fallbegleitung immer wieder auch zum Thema geworden ist. Das Thema wieder miteinander reden, Kommunikation, nicht nur zwischen Fallmanager, Arbeitsfähigkeitscoach und BEM-Berechtigten, sondern dass auch dieses Coaching tatsächlich die Kommunikation, beispielsweise auch Führungskräfte und BEM-Berechtigte auch wieder neu belebt hat. Hürden sind natürlich auch diskutiert. Wir haben auch das Publikum gefragt, was halten Sie von diesem Ansatz, Arbeitsfähigkeitscoaches zu schulen? Kam natürlich auch relativ schnell, dass man dafür einfach auch Budget benötigt. Die Ausbildung bedarf ja 7 Präsenztage plus eine Fallbegleitung. Das ist natürlich schon auch eine Ressource, allein was schon die Ausbildung angeht. Nichtsdestotrotz ist es auch eine fundierte Ausbildung, ein Budgetressourcen bedarf natürlich auch eines politischen Willens, beziehungsweise dass das Ganze von der Geschäftsführung mitgetragen ist. Insofern kamen wir dann noch aufs Thema der runden Tische, dass das vielleicht auch nochmal beflügeln könnte, dass einfach die unterschiedlichen Institutionen, aber auch die Politik hier nochmal zusammenkommen und dieses Thema voranbringen sollten.
Soweit das Thema Qualifizierung von Tobias Reuter.
Was wir brauchen, ist nicht Wohltätigkeit, sondern Gerechtigkeit. Aldous Huxley.
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Nun hören wir Originaltöne von den betrieblichen Akteuren beim Landratsamt und von den Michelinwerken.
Wir haben uns über die Erfolge unterhalten und natürlich auch über die Stolpersteine, die es in dem Prozess gibt. Für uns ist das größte Thema eigentlich wirklich dauerhaft zu informieren und dann auch Vertrauen für diesen Prozess zu schaffen. Das Thema Wertschätzung und Akzeptanz von den BEM-Berechtigten, das Thema Krankheit gehört zum Leben, dass es ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. Die Frage, wie kommuniziere ich denn Erfolge im BEM? Wie kann ich es kommunizieren, ohne den Datenschutz zum Beispiel zu brechen? Ich kann natürlich schlecht einen BEM-Berechtigten bitten, sich im Infonet darzustellen. Wir haben uns überlegt, dass wir zum Beispiel so einen Jahresbericht der AF-Coaches machen könnten und dann in anonymisierter Form einfach auch Erfolge darzustellen, um ein bisschen neugierig zu machen und die Akzeptanz zu erhöhen. Wertschätzung der Führungskräfte, ein beidseitiger Prozess, nicht nur die Wertschätzung der Führungskräfte in ihrer Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern eben auch, dass die Mitarbeiter ihre Führungskräfte wertschätzen. Das ist ein gegenseitiges und vertrauensstärkendes, auch ein Erfolg natürlich dann im BEM. Wir müssen authentisch im Prozess sein. Also das heißt, wir brauchen auch die Glaubwürdigkeit. Da sind wir eigentlich wieder beim Vertrauensthema. Und was mir nochmal wichtig war, dass wir unsere Prozesse auch transparent darstellen. Das sind alles aus unserer Sicht Erfolgsfaktoren. Und jetzt darf man die Kathi weitermachen, die Hürden noch darzustellen.
Stolpersteine könnten im BEM sein. Die Frage, wie wird das BEM gelebt im Unternehmen? Uns ist aufgefallen, dass da Diskussionsbedarf war. Das Verantwortungsgefühl der Führungskräfte für das BEM, also dass man nicht etwas an sich herangetragen bekommt und als Führungskraft dann sagt, BEM, ach so, habe ich noch nie was davon gehört, obwohl schon 3 Informationsveranstaltungen gelaufen sind. Verantwortungsgefühl aber auch der BEM-Berechtigten, aktiv am BEM-Prozess mitzuwirken. Das Verantwortungsgefühl der AF-Coaches, was hier auch als kritischer Faktor dargestellt wurde, wenn das überhand nimmt. Dann hatten wir noch gesagt, dass das BEM erst langfristig Erfolge zeigt und nicht unbedingt quantitativ messbar ist an Kennzahlen, dass man sehen muss, dass es auch Erfolge in dem Prozess gibt.
Wir erleben ja oft, dass einfach mit Kennzahlen gearbeitet wird. Und jetzt, wenn man beispielsweise im Betrieb BEM einführt, dann kommt spätestens nach Ablauf von einem Jahr oder vielleicht nach 2 Jahren die Frage, was hat es eigentlich gebracht? Ja? Und in der Diskussion hat sich herausgestellt, dass das ein falscher Ansatz ist, dass man das nicht in der Weise so messen kann, sondern dass es eine langfristige Entwicklung ist und dass das natürlich auch unser Thema ist. Das ist das Kulturthema. Also wie verhalte ich mich im Betrieb, wie gehe ich miteinander um, Führung, wie führe ich mich auf und die Mitarbeiter auch, was akzeptiere ich, dass man von mir auch erwartet, dass ich konstruktiv am BEM-Prozess mitarbeite. Also von daher wirklich diese Frage des Kulturwandels, das war der Ausgangspunkt und mir ist deutlich geworden, es bestand ein viel stärkerer Diskussionsbedarf, als den wir befriedigen konnten.
Wir haben den Prozess zum BEM erläutert gekriegt. Es gibt eine Analyse aus dem Personalbüro. Es wird ein Brief ausgeschickt. Eine der Besonderheiten ist, dass beim Erstgespräch, das zu 100% bislang wahrgenommen wird, vom Betriebsrat und Personalabteilung wahrgenommen wird. Dann kommt es erst zu den Eingliederungsgesprächen. Das sind so ungefähr 50%. Die das BEM annehmen. Zusätzlich zu dem Prozess gibt es auch noch die Steuerungsgruppe vom BEM, wo auch die Ergebnisse gesammelt werden. Warum ich jetzt darauf zurückgekommen bin, vor allem auch auf die Steuerungsgruppe, ist, wir wollen ja vom Einzelfall für das Kollektiv lernen. Und daraufhin haben wir jetzt Einzelfälle durchdiskutiert. Was haben wir daraus lernen können? Wir haben das Thema gehabt, Muskel-Skeletterkrankungen, die bei Einzelfällen auftreten. Was kann ich fürs Kollektiv lernen? Präventivtechnisch, ich kann Arbeitszeitmodelle verändern. Das große Thema Schichtarbeit. Eine Möglichkeit ist Arbeitsplatzrotation. Ich kann die Arbeitsplätze ergonomisch anschauen lassen. Von meinem Arbeitsmediziner, Sicherheitsfachkraft etc. Bei Einzelfällen, wo die Führungskraft Thema ist, beziehungsweise sogar Ursache sein könnte, was kann ich daraus lernen? Ich kann Führungskräftesensibilisierungen dazu machen. Ich habe Einzelfälle in einer Abteilung. Ich schenke dann dem Team oder der Abteilung Aufmerksamkeit. Ich schaue mir das ganze Team an. Ist es jetzt ein Einzelfall oder brodelt es da schon im Team? Ist das irgendwie ein Alarmzeichen gewesen? Was haben wir gelernt? Wir kommen mit den AF-Coaches nicht aus. Was tun wir denn da? Eine Möglichkeit ist natürlich, mehr AF-Coaches zu schulen, mehr freizustellen. Ein Ziel war gewesen, doppelt so viel. Eine Möglichkeit wäre auch, dass der AF-Coach nur mehr AF-Coach ist. Nicht nur Tätigkeiten im Büro oder wo auch immer hat, sondern rein AF-Coach ist. Und ich habe auch das Thema kulturelle Unterschiede. Ich habe 23 Nationen im Kopf. Da ist nicht nur die Sprache möglicherweise eine Barriere, sondern auch der kulturelle Hintergrund. Wie kann ich das angehen? Da wäre auch eine Möglichkeit, die Gespräche vielfältig zu gestalten. Vielfältig in dem Sinne, dass ich AF-Coaches bzw. BEM-Beauftragte schule, die fremdsprachlich auch ein gutes Gespür haben, die Möglichkeit Englisch, Französisch, was auch immer zur Verfügung stellen können. Und eine weitere Möglichkeit ist auch, dass ich im BGF kulturelle Themen mit aufnehme. Sensibilisierung zu Kultur mache, Menschen mit Migrationshintergrund, wie gehe ich mit denen im Betrieb um?
Wir folgen einer Vortragsreihe des Kongresses BEM-Netz vom 24. und 25. März 2015 in Nürnberg. Um BEM erfolgreich durchzuführen, müssen zunächst die betrieblichen Akteure definiert und auch geschult werden. Dafür wurden betriebliche Arbeitsfähigkeitscoaches, kurz AF-Coaches, definiert. Achtsamer Umgang miteinander und das Thema Wertschätzung werden immer wieder als wichtig erkannt. Doch leider spielen Budgetressourcen eine tragende Rolle, um eine BEM-Maßnahme erfolgreich durchzuführen. Und leider bedarf es auch immer politischen Willen, überhaupt etwas bewegen zu wollen. Nach der Pause hören wir, welche Rolle Betriebsvereinbarungen, der Betriebsrat und externe Akteure bei BEM spielen.
BEM. Als er nach einem halben Jahr zurück zur Arbeit kam, bemerkte unser Vorarbeiter, Mensch, der Kerl ist lahm. Früher war er mal so gut, jetzt ist er fauler Hund. Ich sag zu ihm, ja, merkst du nicht? Der Kerl ist nicht gesund. Wenn er nicht gesund ist, soll er gehen, denn ich hab's auch nicht leicht. Seitdem wird der arme Kerl nach unten durchgereicht. Zum Schluss schickte man ihn zum Chef. Der sprach von Dankbarkeit, Anforderungen, die steigen und vom Gehen mit der Zeit. Der Kerl, der soll das doch verstehen, weil's nicht persönlich ist. Er sprach von Synergieeffekten und von noch mehr Mist. Er sei ihm dankbar, wünscht das Beste, weil er ihn so mag und weil er ihm nur helfen will vom Aufhebungsvertrag. Den hat der Kerl nicht unterschrieben, aber nicht ganz blöd. Jetzt zeigen wir unseren Chef, wie BEM mal richtig geht. Betriebliche Eingliederungsmaßnahme heißt das voll. Und alle, die betroffen sind, die finden es ganz toll. Sie gehen nicht mehr heim, um sich den Trübsal hinzugeben. Sie gehen heim, um endlich nach der Arbeit aufzuleben. Der Kerl, der hat jetzt seinen Platz gefunden im Betrieb. Und nur eine dicke Narbe ist's, die ihm vom Unfall blieb. Sein Arbeitsplatz ist angepasst und ist leidensgerecht, und selbst sein Vorarbeiter sagt, der ist doch nicht so schlecht. Die Arbeitszeit ist regelmäßig, Schichtdienst wird vermieden. Der Kerl und selbst dem Kerl sein Chef sind voll und ganz zufrieden. Jetzt blüht er auf, man sieht's ihm an. So schafft er es am Ende, dank Wiedereingliederung mit BEM bis hin zur Altersrente. Die Arbeit hat den einen Zweck, sein Leben finanzieren und nicht als Held der Arbeit die Gesundheit ruinieren. Da hat uns doch ein weiser Mann einmal den Rat gegeben, nicht für die Arbeit lebst du, du arbeitest, um zu leben.
Wer neben Heimat und Dudelfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München unterstützt, tut heute etwas dafür und jammert nicht, wenn es zu spät ist. Mit einer Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein oder einer Spende. Mehr Infos unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. 480-2851. Wir schicken Ihnen gerne Infomaterial zu.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement. Wir hören Ausschnitte des Kongresses BEM-Netz vom 24. und 25. März 2015 in Nürnberg. Wenn Unternehmen in gesundheitsfördernde Maßnahmen investieren, steht nicht unbedingt das Wohlbefinden der Mitarbeiter und die Minderung der Arbeitsbelastung im Vordergrund. Es kann auch schlicht an gesetzlichen Vorgaben liegen. Nun gibt es bereits seit 2004 im Sozialgesetzbuch 9 das betriebliche Eingliederungsmanagement BEM, um Langzeiterkrankte wieder in den Arbeitsplatz einzugliedern. Folgen wir weiter dem Kongress BEM-Netz und hören wir, welche Rolle Betriebsvereinbarungen, der Betriebsarzt und externe Akteure beim BEM spielen.
Betriebsvereinbarung, ja oder nein, beziehungsweise was kann eine Betriebsvereinbarung leisten? Da hat er den Input die Kolleginnen und Kollegen hier von der Firma ZF Gusstechnik gebracht, die seit 13 Monaten eine Betriebsvereinbarung haben. Im Ergebnis hatten wir drei Komplexe. Also die erste Frage, was macht eine Betriebsvereinbarung überhaupt Sinn? Und ich glaube, da kann man sagen, auf jeden Fall ja. Und ganz interessant fand ich, dass eben doch in Deutschland auch durchaus die Geschäftsleitungen darauf drängen, eine Betriebsvereinbarung zu schließen, einfach um eben diese gesetzliche Verpflichtung, BEM, nachzukommen. Es gibt nicht die Musterbetriebsvereinbarung, die also das BEM abbilden kann in allen denkbaren Unternehmen. Die Unternehmen sind von der Struktur her einfach so unterschiedlich mit den Fragen von Schichtbetrieb, ob es ein Produktions- oder ein Dienstleistungsunternehmen ist, ob es öffentlicher Dienst ist oder sonstiges, dass man da insofern also nicht sagen kann, es gibt ein Muster, den man einfach so aus der Schublade zieht und sagt, den hat man damit die Betriebsvereinbarung, unterschreibt sie noch und fertig ist es. Sondern dass man letztendlich schon sehr, sehr stark aufs einzelne Unternehmen abstellen muss und sehr stark schauen muss, welche Besonderheiten da bestehen und wie man das im Einzelnen abbilden kann. Was, glaube ich, auch deutlich geworden ist, sind Verfahrensregelungen, also auch einfach Fragen von Datenschutz, welche Unterlagen werden wie lange aufbewahrt, wer kann Zugriff nehmen, wer darf keinen Zugriff nehmen und sonstiges, wer gehört dem Team an, wie werden die Abläufe gestaltet und so weiter. Aber was natürlich eben nicht geht, ist die Frage wirklich das Inhaltliche, wie es nun genau im Einzelfall denn läuft. Und da hat man auch einen spannenden Punkt. Insofern, sollte man wirklich viel regeln oder sollte man doch eher große Puffer lassen? Ich hatte das Gefühl so ein bisschen, aber da müssen Sie mich jetzt auch ergänzen oder korrigieren, dass Puffer und eher unbestimmte Regelungen nicht schlecht sind, die also einen Rahmen vorgeben, aber doch dann eben viel Platz auch für den Einzelfall lassen. Und letztendlich, die Betriebsvereinbarung ist da nicht alles. Also man kann nicht sagen, man hat jetzt eine, unterschrieben ist sie und damit hat man jetzt das BEM also implementiert, sondern die ganz entscheidende Frage ist wirklich, wie wird sie gelebt, wie wird sie umgesetzt und wie ist auch die Bereitschaft und einfach so ein bisschen der Wertekanon im Unternehmen und im Betrieb, sich dem dann auch anzuschließen und das dann in einer Form auch wirklich umzusetzen und damit also eben nicht nur das Papier da zu erfüllen, sondern das eben wirklich als Prozess dann auch umzusetzen und im Unternehmen zu implementieren.
Wir haben ja die Betriebsvereinbarung in unserem Unternehmen, wobei wir eher dazu neigen, jedes Thema über eine BV zu regeln, weil das einfach Wunsch von einem starken Betriebsrat ist. Aus meiner Sicht schafft es eine Gleichbehandlung. Wenn das BEM zwar so gelebt wird, vermute ich manchmal, dass es bei manchen stärker gelebt und bei manchen weniger stark gelebt wird. Also eine Gleichbehandlung findet statt, auch eine Transparenz und darüber wird einfach wirklich Vertrauen geschaffen. Und wir merken, dass das nicht nur das Schriftliche eben ausreicht, sondern machen auch die Erfahrung, dass man genau diese Dinge, die in der Betriebsvereinbarung geregelt sind, Datenschutz, Verschwiegenheit, Freiwilligkeit, auch nochmal mündlich zu Beginn des Gesprächs kommuniziert. Weil viele Menschen einfach dann nicht in der Lage sind, aus dem gelesenen Wort sich das so weit zu behalten und zu verstehen. Und wenn man das nochmal bespricht, dann wird das einfach nochmal deutlich und macht auch deutlich, dass einem das wichtig ist. Bevor man überhaupt in die Details ansteigt, ist es wichtig, nochmal diese Grundvoraussetzungen bekannt zu geben, weil das nicht selbstverständlich ist. Die Mitarbeiter vermuten, wenn sie im Betrieb zu solchen Dingen wie Gesundheitsthemen befragt werden, in der Regel, dass das in verschiedenen Kanälen dann versickert oder verwendet wird, das Thema.
Also für uns war sehr wichtig, dass wir Rückgespräche mit dem BEM ersetzt haben. Es gibt angenehme Gespräche, also nicht Drohungen, nicht Erpressungen, nicht Ängste schüren, tatsächlich auch partnerschaftliche, gleichberechtigte Gespräche. Das ist also durch BEM eigentlich uns gelungen. Was war noch wichtig? Durch den BEM Arbeitsplatzbesichtigungen mit Werkärztin, mit dem Arbeitssicherheitsfachkraft und auch mit dem Vorgesetzten teilweise, Arbeitsplatzanalysen durchführen, wo kommt denn überhaupt die Arbeitsbelastung, wo sind die Probleme, wo sind die Schwierigkeiten, auch da zu unterstützen, technisch bzw. auch ergonomisch, auch Abläufe zu definieren und zu verändern, tatsächlich, dass die Belastungen wegkommen. Ja? Und das fördert auch die Gesundheit und vor allem fördert auch die Arbeitskraft. Und bei dem Fall braucht man auch natürlich auch Investitionen. Wir haben also einen Topf zum Beispiel, beträgt, also ich sage es offen ehrlich, also 100.000 Euro pro Jahr. Kleine Maßnahmen können wir auch von dem Topf bedienen und bezahlen. Wenn es um größere Anschaffungen, Veränderungen gibt, natürlich gibt es auch Beratungen und Verhandlungen mit der Geschäftsführung. Und das ist deren ihre Aufgabe, entsprechend Arbeitsplatz zu rüsten und damit auch das zu vermeiden.
Wir haben drei Gedanken gehabt. Das eine ist die Rolle des Betriebsarztes, auch schon vom Arbeitnehmerschutz her, die Beratung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber und dann gewisse Voraussetzungen, die uns von vornherein nicht so klar waren, über die man sprechen muss, bevor man irgendwelche Rollen zusagt. Das Erste, wir haben festgestellt, dass die Eingliederung von Behinderten ja eigentlich schon im Arbeitnehmerschutzgesetz drinnen steht.
Das Arbeitssicherheitsgesetz von 1973, das die Aufgaben des Betriebsärztes ganz dezidiert aufzählt und da ist dabei Mitwirkung bei der wieder in Klammern Eingliederung von Behinderten.
Vorteil, wenn man sich des Betriebsärztes bedient, ist eben, dass die Betriebsärzte der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen, wo es sicherlich auch Schweigepflichten der Betriebsräte oder im Personalbereich gibt, aber die ärztliche Schweigepflicht hat doch einen anderen Stellenwert und vielleicht noch mehr Vertrauen. Sie wissen ja, dass der Bruch der ärztlichen Schweigepflicht in Österreich zumindest dem Strafgesetz unterliegt und bis zu einem Jahr Haft bestraft werden kann. Also das ist wirklich kein Kavaliersdelikt. Da denken wir, dass sich Betriebsärzte dann gut als Ansprechpersonen eignen würden.
Ich habe inzwischen eben jetzt die Strategie entwickelt, dass ich einfach parallel zum BEM-Angebot dann auch den BEM-Berechtigten nochmal kurze Schreiben zukommen lasse. Sie können sich unabhängig davon eben, ob Sie jetzt dem BEM zustimmen, auch so an mich wenden. Dann ist es einfach nochmal eine zusätzliche Stelle, wo die Kontakt aufnehmen können.
Der zweite Punkt wäre dann die Beratung von Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Also worin besteht die? Das ist natürlich so, man braucht Informationen, wie wirken sich die gesundheitliche Situation jetzt auf die Leistungsfähigkeit ein. Da gibt es eben dann unter Umständen die Frage, wie ist das einzuschätzen? Da kann der Betriebsarzt helfen. Dann braucht man eigentlich eine individuelle Gefährdungsbeurteilung. Wie sieht es am Arbeitsplatz aus? Wie ist die Arbeit gestaltet im Verhältnis? Man hat zwar vielleicht eine Gefährdungsbeurteilung, was die Tätigkeit an sich betrifft, aber es ist ja dann schon nochmal ein Unterschied, die Person betreffend. Es kann ja sein, dass die vorher vielleicht schon Einschränkungen hatte, dass man in dem Bereich grundsätzlich zum Beispiel über Kopfarbeit machen muss, aber diese Person ist schon seit 10 Jahren davon ausgenommen. Also man muss da nochmal genau hinschauen, um dann bei der Arbeitsgestaltung mitwirken zu können. Dann die Beratung betrifft ja jetzt nicht nur den Arbeitgeber oder den Arbeitsfähigkeitscoach oder wer die Informationen sammelt, sondern auch den Arbeitnehmer. Es ist dann eben so, dass man die gesundheitliche Situation im Vier-Augen-Gespräch einfach klären kann, dass man auch die Person nochmal beraten kann, sind denn alle therapeutischen Möglichkeiten schon ausgeschöpft, könnte man noch was machen, kann man vielleicht bei einem Reha-Antrag helfen.
Und deswegen war für uns wichtig, bevor man hier in so eine Rolle gedrängt wird, eine genaue Auftragsklärung durchzuführen. Was heißt das jetzt eigentlich? Welche zeitlichen Ressourcen braucht man dazu? Es ist ein zusätzlicher zeitlicher Aufwand. Wir gehen also von etwa 10 Stunden aus, so im Durchschnitt. Das heißt, bei 100 BEM-Fällen wäre das also mehr als eine halbe Anstellung. Und zur Auftragsklärung gehört auch noch der Punkt, was erwartet sich das Unternehmen von dem, der beauftragt wird mit dem BEM? Wenn ich also jetzt zum Beispiel 10 Fälle zu betreuen habe und ich habe nach einem halben Jahr nur 2 gelöst, weil ich einer anderen Person zum Beispiel 3 Möglichkeiten angeboten habe und die eine Möglichkeit möchte der Betriebsleiter nicht, die andere möchte der Betriebsrat nicht und die dritte möchte der Mitarbeiter selber nicht, weil er 200 Euro weniger verdient auf dem Platz, dann habe ich diesen BEM-Fall nicht gelöst. Also was erwartet sich der Arbeitgeber von mir oder welchen Erfolgsdruck habe ich? Das komme ich also zu dem Thema Statistik.
Neben Betriebsvereinbarungen und Betriebsärzten haben sich in dem Forschungsprojekt der Technischen Hochschule Berlin noch Vernetzungen zwischen weiteren externen Akteuren, wie beispielsweise Integrationsamt, gemeinsame Servicestellen und katholische Betriebsseelsorge, als sinnvoll herausgestellt. Wir hören von Tobias Reuter Details, welche externen Dienstleister die BEM-Durchführung über die runden Tische unterstützen.
Wenn man in Deutschland drauf schaut, muss man beginnen mit der gesetzlichen Grundlage. Was steht zu dieser externen Hilfe im Gesetz? Da haben wir in Deutschland 2 Einrichtungen genannt. Das ist natürlich für die Menschen mit Schwerbehinderung bzw. auch Gleichstellung das Integrationsamt. Da machen wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen. Und dann gibt es noch die sogenannte gemeinsame Servicestelle. So ein bisschen der Versuch, innerhalb der Rehabilitationsträger in Deutschland so eine eierlegende Wollmilchsau zu kreieren. Eine Anlaufstelle, die Auskunft gibt. Wer hilft uns denn jetzt? Die Realität in den Betrieben ist leider eine andere. Die gemeinsame Servicestelle in Deutschland funktioniert meist relativ bescheiden. Wir haben aktuell einen Leuchtturm in München. Wir hoffen, dass er noch ein Leuchtturm ist. Aber bisher hat er sich ganz wacker geschlagen und kann da auch wirklich ganz gute Unterstützung bieten. Also das ist so die Ausgangsbasis in Deutschland. Und da wir eben keinen so einen Betriebsservice leider haben, sind wir andere Wege gegangen, nämlich diese sogenannten runden Tische. Das heißt, wir haben mit den Betrieben erarbeitet, wer kann uns da draußen unterstützen, haben selber so einen Leistungskatalog erarbeitet. Wen gibt es da draußen, auch neben den Rehabilitationsträgern und den Integrationsämtern? Wir hatten in München einen runden Tisch, in Markelkofen, in Niederbayern, in Bamberg und in Würzburg. Wir haben die Rehabilitationsträger eingeladen, das Integrationsamt, die Fachdienste dazu, auch gewerkschaftliche Player, den arbeitsmedizinischen Dienst und hier vielleicht auch ein besonderes Highlight, dass wir auch im Rahmen dieser runden Tische und in der Vernetzung beispielsweise identifiziert haben, war uns vorher auch unbekannt, die katholische Betriebsseelsorge. Ja, wir haben insgesamt 9 runde Tische schon gemacht. Wir haben einen Kurzfragebogen auch an die externen Player herausgegeben, um hier schon mal erste Leistungsmöglichkeiten zu identifizieren, auch die Voraussetzungen dazu zu identifizieren. Das haben wir dann eben hineingenommen in diese runden Tische und haben darüber diskutiert, wie können Sie wirklich auch im Einzelfall oder eben auch auf betrieblicher Ebene die einzelnen Betriebe unterstützen, helfen. Wir haben richtige Fälle auch durchgespielt und wir fanden auf der einen Seite natürlich schon die Vernetzung der Betriebe mit den einzelnen Akteuren sehr, sehr wichtig, dass man persönliche Ansprechpartner hat, dass man konkret nachfragen kann, wie sollen wir denn mit bestimmten Fällen umgehen? Gibt es da überhaupt draußen Möglichkeiten, wie wir Unterstützungsleistung bekommen können für die einzelnen Fälle? Daneben aber auch interessant war der Austausch auch der Institutionen untereinander. Auch da war nochmal eine sehr, sehr fruchtbare Diskussion, weil auch hier immer wieder auch Lücken waren natürlich in der Information, in der Zusammenarbeit. Also auch das war natürlich hier nochmal sehr, sehr wichtig. Ja, was waren für uns so Ergebnisse erstmal so aus Projektsicht? Es hat sich tatsächlich einfach die Vernetzung verbessert, also auch für die Case Manager, für die Arbeitsfähigkeitscoaches ist es sinnvoll, einfach so ein Leistungspaket auch wirklich mal in Händen zu halten. Wir haben das dokumentiert, protokolliert, aber eben auch spezifische Lösungsansätze. Gestern wurde auch schon ein gutes Beispiel gegeben, wo die deutsche Rentenversicherung im Spiel war. Und solche Dinge kann man natürlich auch im Rahmen eines runden Tisches gut diskutieren. Und für uns natürlich auch sinnvoll, es gab Kontakte in den einen Betrieben, wie zum Beispiel diese katholische Betriebsseelsorge. Und das war für uns eben auch was Neues. Katholische Betriebsseelsorge kümmern sich zum Beispiel auch um Menschen in psychischen Krisen. Das Ganze kostenlos und auch unabhängig von der Konfession. Also das sind solche Highlights, die sich herausgestellt haben, dass wir auf das Berufsförderungswerk aufmerksam gemacht haben, aber eben auch der Kontakt tatsächlich zu den gemeinsamen Servicestellen, auch das war etwas, es gab auch Betriebe, die das gar nicht kannten. Ja, und vielleicht aus den Betrieben wissen wir das Ganze, dass wir hier durchaus ein schönes Netzwerk aufgebaut haben und vielleicht, dass wir einmal einen Externen auch dazu fragen, der an so einem runden Tisch dabei war. Roland, vielleicht, dass du mal so aus deiner Perspektive Integrationsamt sagst, wie war das für dich? Wie waren die runden Tische?
Die runden Tische waren sehr produktiv. Das hat uns als externer Leister was gebracht. Erstens hat man halt die Arbeitgeber und zum Zweiten andere externe Dienstleister kennengelernt. Das vereinfacht die Arbeit für uns, also ein Integrationsamt natürlich auch, weil wir müssen allumfassend beraten können und bei der Flut der Sozialgesetze ist es natürlich hervorragend, wenn man noch die DAV am Tisch hat oder die Arbeitsagentur, die noch die Spezialisten sind für das SGB III, SGB V oder SGB VI. Und daher war das eine ganz gute Vernetzung und man kann eigentlich nur dazu raten, mehr so runde Tische zu veranstalten.
Wir wollen natürlich, dass diese runden Tische weiterlaufen, also auch nach dem Projekt, dass auch beispielsweise einmal jährlich diese Diskussion fortgeführt wird.
Die Gesundheit des Menschen ist sein höchstes Gut, was unbedingt erhalten werden muss. Zur Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gehört es, die Arbeitskraft und die Gesundheit seiner Mitarbeiter zu erhalten. Der gesetzliche Rahmen zur Wiedereingliederung von Langzeitkranken in den Betrieb wurde im Sozialgesetzbuch 9 geschaffen. Um das in der Praxis wirkungsvoll umzusetzen, müssen die Betriebe alle zur Verfügung stehenden Unterstützungsmöglichkeiten nutzen. Nach der Pause hören wir Evaluation und Wirksamkeitsmessungen bei BEM-Maßnahmen.
Wir können heute die Welt zur Hölle machen. Wir sind auf dem besten Weg dazu, wie Sie wissen. Wir können sie aber auch in das Gegenteil verwandeln. Herbert Marcuse.
Lora München hören Sie Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92.4 und im Kabel auf der 96.75. Außerdem empfangen Sie uns 24 Stunden im Internet-Livestream unter lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Wir sind zurück bei Arbeitswelt im Wandel und folgen Ausschnitten des Kongresses BEMnetz vom 24. und 25. März 2015 in Nürnberg. Im Weiteren erzählt Professor Dr. Jochen Prümper über die Möglichkeiten der Wirksamkeitsmessung bei betrieblichem Eingliederungsmanagement von Langzeitkranken, denn die Arbeitgeber wollen immer auch wissen, Was bringt die ganze Sache aus finanzieller Sicht, außer der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags?
Ich möchte Ihnen ein Evaluationskonzept vorstellen. Ursprünglich geht das auf Überlegungen von Gieser, Reuter und Reiter zurück und es berührt drei Ebenen. Das sind einmal die Rahmenbedingungen, dann die individuelle Ebene und die betriebliche Ebene. Bei den Rahmenbedingungen zum Einstieg sollten wir uns die Frage stellen, sind unsere Strukturen, zum Beispiel die Verantwortlichen, und der BEM-Prozess an sich, also von der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit bis zum Nachhaltigkeitsgespräch in den einzelnen Stufen, ist der überhaupt geeignet für die Wiederherstellung, den Erhalt und die Förderung der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten? Mit diesen Rahmenbedingungen konfrontieren wir nämlich Individuen in nicht immer leichten Lebensphasen. Und hier müssen wir eben uns dann auch konsequent die Frage stellen, das, was wir vorne gedacht haben, kommt das auch bei Menschen an? Und letztendlich die Frage der betrieblichen Ebene ist, was lernen wir daraus? Im Grunde ein induktives Vorgehen vom Kleinen zum Großen. Welche Maßnahmen lassen sich kollektiv ableiten, um unsere Ziele zu erreichen? Wenn wir so in die wissenschaftliche Diskussion hier reinschauen, können wir grob zwei Ebenen der Evaluation feststellen. Das ist einmal die formative und einmal die summative Evaluation, wie es wissenschaftlich heißt. Formativ, salopp formuliert, bedeutet, dass man begleitend mit qualitativen Maßnahmen den Prozess evaluiert, die Bereitschaft hat, während der Entwicklung der Maßnahmen auch nachzusteuern. Summativ, das Wort sagt's schon, hat nicht so sehr das Qualitative, mehr das Quantitative im Vordergrund. Hier wollen wir also messen, vorher nachher Messungen. Und hier haben wir die Wirkung der Intervention im Blick. Formative Evaluation, hier geht es also darum, die Praxistauglichkeit on the run im Laufe des Prozesses sozusagen zu beurteilen. Hier geht es darum, mit dem Steuerkreis zusammen die Rahmenbedingungen, Veränderung der Rahmenbedingungen zu beurteilen. Hier geht es darum, Hinweise zu bekommen aus der Qualifikation, Reflexion und Supervision der Eingliederungsmanager, zum Beispiel der AF-Coaches. Hier geht es darum, Hinweise aus den Qualifikationen der Multiplikatoren zu bekommen, Führungskräfte, Interessensvertretungen, Betriebsärzte etc. pp. Was lernen wir im Laufe des Prozesses? Ganz konkret in unserem Projekt und das als Anregung auch für all diejenigen, die auch, wenn wir nicht mehr bei Ihnen sind, das weiterführen. Rahmenbedingungen werden bei uns im Projekt regelmäßig evaluiert. Dies findet statt in einem strukturierten Evaluationsworkshop mit dem Steuerkreis. Hier stehen Fragen im Vordergrund, wie wurden die vereinbarten Ziele erreicht, wurde die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit tangiert, wurden die Arbeitsplätze erhalten. Hierzu haben wir ganz bestimmte Methoden und Verfahren im Laufe des Prozesses entwickelt. Eine Checkliste zum BEM und eine Befragung der BEM-Berechtigten. Dieses Verfahren hat beurteilt zunächst einmal die Strukturen. Hier haben wir insgesamt 10 Fragenblöcke implementiert, die sich auf 4 verschiedene Ebenen der Rahmenbedingungen, der Strukturen konzentrieren. Das sind einmal die materiellen und sachlichen Strukturen, also wie ist es zum Beispiel um Räume, Büromaterial und so weiter erstellt. Wie ist es um die personellen Ressourcen bestellt? Wie sieht es mit den finanziellen Ressourcen aus? Und wie waren die organisationalen Ressourcen, zum Beispiel Betriebs- und Dienstvereinbarungen? Erlauben Sie mir exemplarisch hierzu Beispiele zu bringen. Einmal zu den personellen Ressourcen. Zu den personellen Ressourcen, der schlichtweg die Frage stellt, war eigentlich genügend Personal vorhanden? Also BEM-Koordination mit Stellvertretern, ausreichend AF-Coaches, Unterstützung von der Personalabteilung, so wird die Frage exemplarisch dargestellt. Und wir stellen immer die Frage, salopp, das zieht sich durch als roter Faden, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert, was sind konkret ableitbare Maßnahmen? In dem Fall war sich der Steuerkreis einig, der sagte, naja, genügend Personal ist eigentlich nicht vorhanden. Gut funktioniert hat allerdings die BEM-Koordination. Alle Fälle wurden von der Personalabteilung angeschrieben. was keine Selbstverständlichkeit ist, wie wir aus anderen Fallbeispielen kennen. Aber es gab auch Defizite, nämlich nicht alle BEM-Berechtigten konnten mit einem AF-Coach versorgt werden. Insbesondere am Standort XY gab es hierzu Schwierigkeiten. Als abgeleitete Maßnahme, Lessons learned sozusagen, wurde hier die Entscheidung gefällt, dass 5 neue AF-Coaches ausgebildet werden. Ein Beispiel aus den organisationalen Ressourcen. Hier das Thema exemplarisch Gefährdungsbeurteilung und die Frage, gibt es eine Gefährdungsbeurteilung physische und psychische Belastung für alle Bereiche? Gibt es eine BV oder DV zu diesem Thema? Wird diese auch regelmäßig auf ihre Eignung überprüft? Gut funktioniert hat, auch wenn das Gesamturteil Nein lautete, dass für alle Bereiche eine Gefährdungsbeurteilung körperlicher Belastung vorliegt, allerdings defizitär und das auch kein Einzelfall, die Gefährdungsbeurteilung für den Bereich psychische Belastungen lag nur in 2 Bereichen vor und auch hier wurden die formulierten Maßnahmen noch nicht umgesetzt. Was wurde hieraus abgeleitet? Welche Konsequenzen wurden gezogen? Die Gefährdungsbeurteilung zum Thema psychische Belastung muss unternehmensweit durchgeführt werden. In den 2 Bereichen müssen die Maßnahmen wie vereinbart umgesetzt werden. Die nächste Arbeitssicherheitsausschuss entwickelt hierzu einen Umsetzungsplan und beschließt die weitere Vorgehensweise. Es wurde eine Verantwortlichkeit und ein Termin festgelegt. Ein letztes Beispiel, Beurteilung des BEM-Verfahrens, Beispiel Folge und Abstimmung. Wir sind noch bei den Rahmenbedingungen. Hier stellen wir exemplarisch die Frage, hat unser Prozess alle nötigen Schritte eigentlich berücksichtigt? Also von der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit über das Erstgespräch bis hin zum Nachhaltigkeitsgespräch. Im Interview gehen wir nochmal dezidierter dann zur Erinnerung auf die einzelnen Phasen ein. Und in diesem Fall konnte in der Tat gesagt werden, dass alle beschriebenen Schritte berücksichtigt wurden, dass lediglich die frühzeitige Information der Führungskraft, dass das BEM stattfindet, nicht erfolgte. Eine dementsprechende Maßnahme wurde abgeleitet, dies zukünftig im Prozess zu implementieren. Ja, das waren Beispiele, wo wir im Rahmen des Steuerungskreises das diskutiert haben. Die Beurteilung des BEM-Verfahrens wird dann nochmal, und diesen Fragebogen werden Sie gleich nochmal sehen, zur Erhebung der Rahmenbedingungen genutzt, als auch zur Evaluation der individuellen Ebene. Das ist ein Fragebogen, der sich als Beschäftigtenbefragung versteht, also ein anderes Klientel anspricht. Klassische Fragen wie: Der Ablauf des AF-Coachings wurde mir ausreichend beschrieben, oder Fragen dazu: Insgesamt war ich bei allen Schritten ausreichend an meinem Eingliederungsprozess beteiligt. Also ein Fragebogen, der sowohl auf der einen Seite erhebt, wie die Beschäftigten die Rahmenbedingungen evaluieren, als auch zum späteren Zeitpunkt für die individuelle Ebene eingesetzt werden, wie der persönliche Erfolg wahrgenommen wird, aber eben nicht aus Expertensicht, sondern aus Beschäftigtensicht. Wir haben Ihnen Beispiele mitgebracht, was mögliche Kriterien sein können, den Evaluationsprozess messbar zu machen. Es soll eine Anregung sein. Unsere Anregung ist: Machen Sie Ihre Erfolge messbar. Auf der individuellen Ebene geht es um die Umsetzung der individuell entwickelten Maßnahmen während der Fallbearbeitung. Auch hier die Fragen: Wurden die gemeinsamen Ziele erreicht? Wurde die Arbeitsfähigkeit gefördert? Wurde der Arbeitsplatz erhalten? Hier haben wir Formulare entwickelt, die sich an den Beschäftigten auf der individuellen Ebene unmittelbar wenden. Auf der betrieblichen Ebene die Frage: Was haben wir gelernt vom Kleinen zum Großen? Welche besonderen Belastungs- und Beanspruchungsschwerpunkte haben wir denn im Betrieb? Wo sind denn die meisten BEM-Berechtigten verortet? Und welche Konsequenzen hat das für den Arbeitsschutz? Wo müssen wir ganz gezielte Gesundheitsförderungsprogramme machen? Wir hatten den Punkt erarbeitet: Sind nicht Einzelfälle schon sehr gut geeignete Frühwarnsysteme? Wenn es einem passiert, wer wird der Nächste sein? sodass die Ergebnisse des BEMS und natürlich fester Bestandteil eines ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements sein müssen, sodass unsere Erkenntnisse aus dem BEM selbstverständlicher Bestandteil des betrieblichen Gesundheitsmanagements sein müssen, dementsprechend auch mit den Gremien des Arbeitsschutzes diskutiert und dort verarbeitet werden müssen, um das Thema Gesundheitsförderung wirklich ganzheitlich zu verstehen.
Professor Dr. Jochen Prümper erklärte die Wirksamkeitsmessung von BEM-Maßnahmen. Nicht verschweigen wollen wir bei aller Befürwortung von allen Maßnahmen, um langzeitkranke Mitarbeiter wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern, dass der Arbeitgeber eine Krankheitskündigung erst nach einer erfolgten BEM-Maßnahme durchführen kann. Sollte BEM misslingen und der Mitarbeiter sich nicht wieder an seinen Arbeitsplatz integrieren, dann kann BEM zur Einleitung einer Krankheitskündigung führen. Damit sind wir am Ende mit meiner heutigen Sendung BEM-Netz. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an Professor Dr. Jochen Prümper und Tobias Reuter, die mir diesen Mitschnitt ermöglicht haben. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.